Tag und herzlich willkommen in der Sendung der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert und ich führe drei Interviews in dieser Sendung. Das erste mit Professor Rupert Scholz über die Pläne zur Wehrpflichtreform, wie man die neue Entschlossenheit für Kriege jetzt nennt. Dann mit Carlos Gebauer zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über die Folgen der Entscheidung vom 15. Oktober über den öffentlich-rechtlichen Zwangsrundfunk und am Ende mit Professor Murswig über Freiheitseinschränkungen bei der Löschung von Beiträgen auf der Plattform LinkedIn. Es gibt Rechtsnachrichten und im Kommentar behandelt Ulrich Fischer die Meinungsäußerungen einer früheren Bundesverfassungsrichterin. Ich begrüße Professor Dr. Rupert Scholz, Hochschullehrer des öffentlichen Rechts und des Verfassungsrechts und in einer der letzten Regierungen Helmut Kohls vor der Wiedervereinigung Bundesminister für Verteidigung. Und das ist das Aufgabenfeld, das uns in diesem Interview angesichts der gegenwärtigen Gesetzgebungs- und Weltlage, könnte man sagen, interessiert. Ich starte mit einer Frage, die sonst in diesem Format des Rechtsstaats nicht gestellt wird. Kann man sagen, wie viele Soldaten das Land eigentlich braucht, dieses Deutschland?
Es gibt ja Vereinbarungen mit der NATO, danach sollen wir 260.000 aktive Soldaten stellen. Das ist im Augenblick gar nicht realisierbar, aber darum geht es ja bei der Gesetzgebung, über die wir sprechen werden. Aber 260.000, und wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir eben doch auch eine breite Zahl an Reservisten haben. Ich denke, dass das insgesamt in Ordnung ist.
Der gegenwärtige Bestand oder die Zahl 260.000?
Nein, nicht 260.000. Das, was wir im Moment haben, das sind ja etwa 100.000 weniger. Das reicht auf gar keinen Fall.
Aha. Nun kann man sagen, die Wehrpflicht, die es zu ihrer Zeit gegeben hat, war in der Zwischenzeit gewissen Moden verbunden. Zunächst einmal der Gewohnheit, dass immer mehr an Wehrpflichtigen gar nicht gezogen, gemustert oder jedenfalls nicht einberufen worden sind.
Das ist richtig. Das war ein Problem. Das Problem der Wehrgerechtigkeit. Wehrgerechtigkeit bedeutet, dass wenn junge Menschen in Anspruch genommen werden, etwa durch einen Wehrdienst, dann muss die Gleichheit gewahrt werden. Und in der letzten Phase eigentlich, in den letzten Jahren, wo die Wehrpflicht noch existierte, haben wir nur etwa 13% derer, die eigentlich wehrpflichtig waren, als Soldaten herangezogen. Und das führt dazu, dass natürlich die Ungleichheit evident war. Das heißt, von Wehrgerechtigkeit konnte keine Rede sein.
Wie ist denn die gesetzliche Lage im Moment? Manche reden davon, die Wehrpflicht sei abgeschafft. Das ist nicht der Fall.
Nein, sie ist nur ausgesetzt und sie kann jederzeit wieder in Gang gesetzt werden durch eine entsprechende Entscheidung des Bundestages. Das ist rechtlich jederzeit möglich.
Und zwar darf man präzisieren mit einfacher Mehrheit. Welchen Bedarf gibt es dann für eine erneute gesetzliche Regelung? Ist sie aus Ihrer Sicht eigentlich notwendig?
Ja, ich denke schon. Wir müssen auf die Zahl von etwa 260.000 aktiven Soldaten kommen. Das ist derzeit nicht der Fall. Und auch mit der derzeitigen Rechtslage, also der voll ausgesetzten Wehrpflicht, nicht realisierbar. Und deshalb geht es ja im aktuellen politischen Streit darum, wie man hier die Lösung erreicht.
Die Lösung soll erreicht werden durch ein Modell der Freiwilligkeit nach dem Vorschlag und Willen des amtierenden Verteidigungsministers. Und diese Freiwilligkeit unterliegt dann weiteren Modalitäten. Also nicht freiwillig ist das Ausfüllen eines Fragebogens für junge Männer. Bei Frauen ist das anders. Die können, müssen aber nicht. Und je nachdem wird man offenbar zur Musterung bestellt. Oder auch nicht.
Ja, genau hier fängt der Streit an. Also junge Männer sollen ja verpflichtet werden, einen entsprechenden Fragebogen auszufüllen, damit man genau genommen überhaupt erfassen kann, wer theoretisch in Betracht käme. Das eigentlich Entscheidende ist die Musterung. Und jetzt wird von der SPD ja gesagt, die Musterung soll auch freiwillig erfolgen. Das heißt, wenn jemand also seinen Bogen und seinen Fragebogen abgegeben hat, zur Musterung vorgeladen wird, soll er frei entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Das allerdings führt dazu, dass im Ergebnis sich wahrscheinlich überhaupt nichts an der gegebenen Lage ändern wird, denn die Freiwilligkeit ist im Prinzip so lange richtig, auch die Freiwilligkeit zum Wehrdienst einzurücken, solange die entsprechenden Zahlen für die Bundeswehr erreicht werden. Aber es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die 260.000 über reines Freiwilligkeitsverfahren nicht erreicht werden wird. Es wird anderen Worten also eines Verfahrens bedarf, wie man über die dann fehlenden Freiwilligen hinaus die nötigen Soldaten erreicht.
Wie könnte man denn vorgehen? Ist nicht, ich darf das mal sagen, als Vater von 3 Söhnen, die in unterschiedlichen Altern wehrpflichtig geworden sind, aber als Soldaten jedenfalls nicht gedient haben. Mir liegt persönlich nahe zu sagen, ohne Freiwilligkeit geht das gar nicht.
Ich denke, dass das nicht richtig ist oder nicht ausreicht. Ich wiederhole nochmal. Der Ausgangspunkt für die Lösung liegt in der Tat bei der Freiwilligkeit, sowohl für die Musterung als auch für die spätere Heranziehung im Ernstfall. Aber das wird nicht reichen. Deshalb müssen wir anders ansetzen. Nun hat sich ja die Koalition zunächst einmal auf ein Verfahren geeinigt, demzufolge von den gemusterten Leuten, wenn es ernst wird, herangezogen werden sollen, nach einem Losverfahren, das dann also auslost, Zufallsprinzip, wer herangezogen wird und wer nicht. Ich halte dieses Verfahren, das muss ich allerdings offen sagen, auch für hochproblematisch, um nicht zu sagen, eigentlich nicht haltbar. Das geht hier wirklich um einen Dienst von jungen Männern, die zur Not sogar ihr Leben für ihr Vaterland einsetzen müssen. Und das kann man nicht einem Losverfahren unterwerfen. Im Übrigen auch selbst der Bundespräsident hat dieses Verfahren inzwischen kritisiert und auch der Verteidigungsminister. Und hier liegen ja die Folgen. Die beiden Koalitionsfraktionen haben sich auf dieses Losverfahren geeinigt, aber der Verteidigungsminister ist da skeptisch oder will es nicht. Er will ein anderes Verfahren, hat allerdings bisher auch noch nicht zu erkennen gegeben, wie er und welches Verfahren er vorziehen würde. Er hat nur mal gesagt, man müsste die Wehrpflicht wieder insgesamt in Gang setzen. Also das würde bedeuten, dass alle 18-jährigen und folgende jungen Männer herangezogen werden, gemustert werden und ihren Wehrdienst ableisten. Also die ausgesetzte Wehrpflicht wurde in vollem Umfang wieder eingeführt. Das allerdings ist wohl politisch im Augenblick nicht durchsetzbar. Und es kommt hinzu, dessen bedarf es auch genau genommen ja nicht, weil wir die, wiederum zitiert, die 260.000 damit weit überschreiten würden. Also wird es zu diesem Verfahren nicht kommen. Das Problem ist, ich muss anstelle des Losverfahrens ein anderes Verfahren haben. Und ich denke, da gibt es Lösungen. Ich will auch gerne hier einen Vorschlag unterbreiten. Nach meiner Auffassung sollten zunächst einmal alle 18-Jährigen gemustert werden und nicht nur die, die sich hierzu freiwillig bereit erklären. Also die Musterung wird eine Pflichtaufgabe. Bei der Musterung kann man dann allerdings auch feststellen, wer ist, ich möchte mal sagen, besonders wehrdienstfähig, wer ist weniger fähig, wie ist die physische Situation des einen, des anderen, wie ist die psychische Situation des einen, des anderen. Das heißt, ich werde bei der Musterung feststellen können, gibt es besonders gut geeignete Kandidaten für die Bundeswehr und vielleicht einige, die auch in Betracht kämen, aber nicht vergleichbar geeignet sind. Und hier würde ich die Lösung suchen, indem ich sage, wenn es zum Ernstfall kommt, und ich habe, wie gesagt, alle gemustert, das heißt, ich habe eine große Auswahl, und bei dieser großen Auswahl, wenn es ernst wird, treffe ich die Entscheidung nach dem Ergebnis der Musterung. Das heißt, es werden zunächst einmal die herangezogen, die besonders gut geeignet sind. Es werden dann eben die zweitbesten und so weiter herangezogen. Das wäre ein funktionierendes und vor allem auch die Würgerechtigkeit wahrendes und von den Zufälligkeiten eines Losverfahrens verabschiedendes Verfahren.
Ich darf Sie noch nach dem Hintergrund Ihrer Stellungnahme fragen. Ist das rechtspolitisch motiviert oder müsste man sagen, es ist auch verfassungsrechtlich geboten, kein Losverfahren einzuführen?
Das Losverfahren aber wird ja rechtlich gestritten. Und es wird auch teilweise verfassungsrechtlich beanstandet. Ich denke, diese verfassungsrechtlichen Einwände soll man auch ernst nehmen. Aber mir ist eigentlich noch wichtiger der politische Einwand gegen das Losverfahren. Die Zufälligkeit ist doch kein Kriterium für einen Wehrdienst, mit dem man die Verteidigungsfähigkeit des eigenen Vaterlandes wahrt. Das ist unwürdig. Das ist nicht ehrenhaft. Und aus diesem Grunde schon würde ich das Losverfahren nicht wählen.
Herr Scholz, Sie gebrauchen auch das Wort und den Begriff Vaterland. Beides ist heute nicht mehr unumstritten. Und es gibt, das muss ich sagen, Zuschriften unserer Hörer, Mütter und Väter, die sagen, in dieser Lage, für diese Regierung mit einer Russland-Aggression eigener Art, sollen meine Söhne nicht in den Krieg ziehen.
Dafür habe ich durchaus Verständnis, dass jeder sich seine Sorgen macht. Und es bleibt im Übrigen eines immer erhalten, das Recht der Kriegsdienstverweigerung. Nach Artikel 12a und Artikel 4 Grundgesetz ist die Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen immer rechtlich möglich. Das heißt, ob das nun über Losverfahren geht oder über ein gesteigertes Musterungsverfahren, wie ich es eben vorgeschlagen habe. In jedem Fall bleibt jedem, der herangezogen wird, das Recht der Kriegsdienstverweigerung. Allerdings, das muss ernsthaft geprüft werden, das kann man nicht einfach so daher sagen. Da muss die Gewissensprüfung in der Tat ernsthaft erfolgen.
Herr Scholz, ältere Jahrgänge, wie wir es sind, haben noch Franz Josef Degenhardts Lied im Ohr von der Befragung des Kriegsdienstverweigerers. Das war ein höchst anfechtbarer Prozess in den 70er und 80er Jahren, bei dem die Spötter gesagt haben, da besteht sowieso keiner.
Ja, das würde ich heute nicht sagen. Ich habe eben darauf hingewiesen, es bedarf schon eines wirklich ernsthaften Verfahrens, dass die Verweigerungsgründe, die ein junger Mann vorträgt, ernst nimmt, aber auch ernsthaft überprüft. Es darf nicht sozusagen ein 0815 Abmeldeverfahren werden. Das darf es nicht sein und die früheren Probleme lagen in der Tat vielfach in eben dieser Richtung, dass die Gewissensprüfung der Wehrdienstverweigerer nicht ernst genommen wurde, in dem Sinne, dass man einfach darüber hinweggegangen ist und gesagt hat, wenn jemand mitteilt, was weiß ich, einen Brief schreibt, sagt, ich verweigere aus Gewissensgründen, dann wurde er zu den Akten gelegt. Das darf in der Form nicht wieder geschehen. Aber mein Vorschlag, den ich eben gemacht habe, würde dem auch schon insofern entgegenstehen und auch möglicherweise mehr Wirksamkeit versprechen, weil ja zunächst über die Musterung, die wohlgemerkt pflichtweise Musterung, im Grunde jeder Einzelne schon sehr deutlich als Person wie auch als möglicher Kandidat existiert und bekannt ist. Und umso leichter ist es dann auch zu sagen, nach dem Musterungsergebnis, jetzt sag mir deine echten Gründe, ob du wirklich gewissensmäßig verweigern musst, weil dein Gewissen es dir gebietet oder nicht.
Herr Scholz, eine letzte Frage aus der aktuellen Diskussion. Es wird über das Stichwort Spannungsfall gesprochen, der erklärt werden kann nach der alten Notstandsregelung der 60er Jahre. Artikel 80a Grundgesetz ändert dieses Stichwort etwas?
Ja, das ist richtig. Den gibt es ja nach wie vor, den Artikel 80a Grundgesetz. Der Spannungsfall ist im Grunde die Vorstufe des Verteidigungsfalls. Das heißt, wenn sich im Grunde die politische Lage in irgendeiner Weise sehr zuspitzt und man die Befürchtung haben muss, dass es möglicherweise zu einer Aggression, zu einer notwendigen Verteidigung kommt, dann ist der Spannungsfall das Verfahren, rechtzeitig im Grunde Vorsorge in dem Sinne zu treffen, Notstandsregelungen nach innen, aber auch zum anderen im Übrigen auch Wehrpflichtige wieder heranzuziehen.
Es steckt viel politische Überzeugung hinter solchen Erklärungen und hinter der Akzeptanz, die Sie erwarten können. Sehen Sie das auch so?
Ja, die Akzeptanz, es gibt ja Umfragen, die vor allem generationsmäßig sehr unterschiedlich ausfallen, verständlicherweise im Übrigen. Ich glaube, dass im Ergebnis jeder vernünftig menschende Denker in der Tat weiß, dass bei der so grundlegend inzwischen leider veränderten weltpolitischen Lage wir wieder mehr für unsere Verteidigung tun müssen. Das heißt, dass wir eben die Bundeswehr auch wieder stärken müssen, nicht nur ausrüstungsmäßig, ausbildungsmäßig, sondern eben auch personell.
Ich danke Ihnen für diese Stellungnahme im laufenden Prozess, die politisch wie rechtlich brisant ist.
Ja, ich bedanke mich auch.
Es gibt Rechtsnachrichten, auf deren Inhalt wir in dieser Sendung nicht weiter eingehen, die aber zum behandelten Stoff passen. Mit Urteil vom 1. Oktober 2025 wies der Wehrsenat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig die Berufung eines Hauptfeldwebels ab, die dieser gegen eine Entscheidung des Truppengerichts in Potsdam im Rahmen einer Covid-Impfverweigerung eingelegt hatte. Die Entscheidung wurde dabei nicht auf die Impfverweigerung selbst gestützt, insoweit war das Verfahren eingestellt, nachdem der Zwangscharakter der Covid-Impfung in der Bundeswehr aufgehoben worden war. Dabei soll der Verurteilte in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten Aussagen gemacht haben, die Zweifel an seiner Treuepflicht als Soldat aufkommen ließen. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte nun, dass die Äußerungen eine schwere Treuepflichtverletzung darstellten. Über Bedenken gegen die Verwertbarkeit eines solchen Gesprächs hat sich das Bundesverwaltungsgericht hinweggesetzt. Mit der zweiten Nachricht bleiben wir bei der skandalösen Impfpraxis. Die Journalistin Aya Velasquez hat fast 1000 Seiten internen E-Mail-Verkehrs im Rahmen einer AG-Impfpflicht im Bundesgesundheitsministerium erhalten. Die Dokumente stehen inzwischen im Internet. Die Aushändigung erfolgte im Rahmen einer Klage vor dem Verwaltungsgericht nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Die Protokolle zeigen, dass der Beamte Heiko Rottmann-Gossner eine führende Rolle bei der Vorbereitung und zwangsweisen Durchsetzung von Corona-Maßnahmen hatte, ohne dass parlamentarische Verfahren eine Rolle gespielt hätten. Ich begrüße Carlos Gebauer, meinen Kollegen in der Rechtsstaatsredaktion des Kontrafunks, und bespreche mit ihm ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus der Revision, über das in diesen Sendungen schon berichtet worden ist. Denn Carlos hat die mündliche Verhandlung begleitet und beobachtet. Er kennt das Verfahren von innen. Und wir möchten jetzt das Ergebnis oder das vorläufige Ergebnis besprechen. In zwei dürren juristischen Worten heißt es Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung zum Zwecke einer Beweisaufnahme. Das ist viel oder wenig, je nachdem, wie man es sieht. Es ist kein Endsieg, das Ende ist offen. Es ist aber das, was man als Erfolg in einer Revision regelmäßig erwarten kann. Carlos, wie siehst du das?
Ja, ich halte es für einen im Gegenteil sogar großen Sieg der Klägerin, dass es gelungen ist, nun das Glaubensdogma des deutschen Rundfunkrechts zu beenden. Bis jetzt galt immer das Dogma, der öffentlich-rechtliche Rundfunk existiert. Er ist garantiert vom Bundesverfassungsgericht in seinem Sein und in seinem Werden als Entwicklungsgarantie. Aber niemand darf an das Innere rühren, fragen, ob er das, was er zu tun hat, richtig macht. Das war ein Glaubensdogma, davon ausgehen zu müssen, der macht das schon richtig. Und er hat seinen inneren Glaubenskern dieser Art verteidigt, indem der Rundfunk immer wieder gesagt hat, wir haben die Programmautonomie, wir haben Rundfunkfreiheit, wir dürfen hier tun und lassen, was wir wollen, weil nur wir diejenigen sind, die tatsächlich wissen, wie Rundfunk richtig geht und was wir zu liefern haben und wie wir es zu liefern haben. Und an diesen Glauben, der einer juristischen und natürlich dementsprechend auch gerichtlichen Kontrolle nicht zugänglich gewesen ist, jahrzehntelang nicht zugänglich gewesen ist, an diesem Glaubensdogma ist nun gesägt oder es ist eröffnet und wir betreten den Raum des Wissens und betreten den Raum des Fragens und den Raum, in dem sich der Rundfunk legitimieren muss und die Frage beantworten muss, wie will er eigentlich sicherstellen, dass das, was sein Auftrag ist, insbesondere nach § 26 des Medienstaatsvertrages, vielfältig zu sein, ausgeglichen zu sein, objektiv zu sein, herausragende journalistische Qualität zu bieten, wie will er sicherstellen, dass er das tatsächlich erbringen kann? Und das ist Gegenstand der Beweisaufnahme, der Frage, was ist der Fall?
Carlos, wie betritt man den Raum des Wissens? Welche Art von Beweismitteln kommt da überhaupt in Betracht? Man könnte denken, es werden Konsumenten befragt. Und bisher in der Diskussion war die Idee, es müssten Sachverständigengutachten eingeholt werden. Aber die Frage ist dann, von welchen Sachverständigen? Mit welchen Methoden des Wissens?
Das ist die ganz, ganz große Frage. Es gibt ja schon eine unfassbare Vielzahl von gutachtlichen Äußerungen, auch über die Jahrzehnte hinweg, was Ausgeglichenheit in der Darstellung angeht, was Manipulationen in der Kleinteiligkeit angeht, das Framing, das Nudging von Hörern. Jeder, der schon einmal eine Talkshow gesehen hat, weiß, welche Instrumentarien rhetorischer Art ein Moderator hat, indem er bestimmten Gästen immer wieder sofort ins Wort fällt und sie unterbricht und sie aus dem Konzept bringt, wohingegen anderen der Teppich ausgebreitet wird, sich mit ihrer eigenen Idee darstellen zu können. Wer das letztlich machen soll, wer da der Sachverständige ist oder die Sachverständigen seien, die uns diese Frage nun beantworten können, die auf dem Tableau steht, das ist mir derzeit noch unklar und daran wird sicherlich juristisch intensiv zu arbeiten sein. Die mit der Beweisaufnahme jetzt betrauten Richter beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof stehen da vor einer sehr, sehr großen Aufgabe. Das Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt, dass man den Rundfunk nicht einfach so kritisieren dürfe, indem man sagt, eine einzige Sendung hat mir nicht gefallen oder die war falsch oder da gab es einen Fehler, sondern das Bundesverwaltungsgericht hat hier in Kategorien der Logik gesprochen, geradezu mit einem Allfaktor operiert, gesagt, das Ganze muss insgesamt in allen Qualitäten untersucht werden, um ermitteln zu können, ob es gescheitert ist oder ob es scheitert innerhalb von mindestens 2 Jahren. Und das ist eben ein sehr, sehr großer Brocken, der da bearbeitet sein will.
Kann man einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren mit qualitativen Methoden, also mit Befragungen, mit Eindrücken vom Programm, überhaupt bestreiten? Oder muss man quantitative Instrumente einsetzen, sodass man am Ende sich fragt, beantwortet ChatGPT oder irgendein ähnliches Tool diese Frage nach der Ausgeglichenheit des Rundfunks?
Ich ahne in der Tat schon, dass manch einer sagen wird, wir werden uns künstliche Intelligenz zur Hilfe nehmen müssen, um zu ermitteln, ob da ausgewogen gearbeitet wurde oder nicht. Ich persönlich halte das immer für eher eine Sackgasse, weil künstliche Intelligenz sich auf einer bestimmten Darstellungsebene und nicht auf einer Realitätsebene bewegt, innerhalb derer dann bestimmte Erzählungen auch der Programmierer natürlich und der Algorithmen hochmanipulationsanfällig sind und entsprechend auch in die Irre führen können. Das ist alles sehr, sehr unbestimmt und stellt uns tatsächlich vor eine prozessuale Frage. Und es würde mich reizen, jetzt für unsere hiesigen Hörer des Rechtsstaates nochmal auch den Bogen tatsächlich zu schlagen hinein in das allgemeine Prozessrecht. Denn es ist ja nicht selten in einem juristischen, gerichtlichen Verfahren, dass einer Prozesspartei Dinge in der Darlegungslast zunächst mal abverlangt werden, die sie prinzipiell leisten muss, aber nicht bis in die letzte Verästelung hinein leisten kann. Und das ist dann ja immer die Frage der sogenannten sekundären Darlegungslast, dass also ein Gericht sagen kann, nun hat die Klägerin so viel Material geliefert und so viel an dem Gebäude gerüttelt, dass es in seiner Schönheit erschüttert ist. Im Beweis des ersten Anscheins sprechen wir immer gerne vom erschütterten ersten Anschein. Und wenn eine Prozesspartei in der Lage unserer hiesigen Klägerin, und derer wird es ja demnächst sehr viel mehrere geben, die da klagen, mit ihren persönlichen Eindrücken, die sie dann durch Sachverständigengutachten untermauern können oder wollen, wenn dieses Gebäude erschüttert ist, dann dreht sich die Darlegungs- und im Effekt auch die Beweislast um und dann muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns erklären, welche internen Vorkehrungen er getroffen hat, um sicherzustellen, dass er seinen Auftrag ordnungsgerecht erfüllt. Das ist letztlich eine prozessuale Frage, die dann auch noch zusätzlich im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ja mit der Untersuchungsmaxime, also mit der Pflicht des Verwaltungsrichters, von Amts wegen die Wahrheit zu ermitteln, angereichert ist. Hochspannende prozessuale Materie, unbetretenes Land, unglaublich herausfordernd.
Wenn ich an den Anfang deiner Stellungnahme jetzt zurückdenke, wie verhält es sich dann mit dem Glaubensdogma an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Kann der jetzt, weil diese Beweisaufnahme vielleicht eine ganze Zeit dauert und die Beiträge weiter wie bisher eingezogen werden, unverdrossen seiner bisherigen Praxis nachgehen? Oder ist das System unterminiert?
Ich persönlich halte das System für deutlich unterminiert, denn wenn ich mich hineinversetze in die Geschäftsleitungen, in die Büros der Intendanten oder auch der Justiziare der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und nun selbstkritisch darüber befinden muss, ob mein Sender, meine Anstalt diese Aufgaben ordnungsgerecht erfüllt, dann weiß ich, dass ich intern Herkulesaufgaben zu bewältigen habe, um mich hier für den Prozess auch ordnungsgerecht aufzustellen und um meinen Anwälten, die mich vertreten in dem Verfahren, das Material an Informationen liefern zu können, das die brauchen, um nach außen ein robust organisiertes Rundfunksystem darzustellen. Und das bezieht sich ja nicht nur jeweils auf die Intendanten und die Rundfunkräte innerhalb ihres eigenen Senders, sondern weil das Bundesverwaltungsgericht den Bogen so weit gespannt hat, das Gesamtsystem betrachten zu wollen oder vorgegeben hat, dass das Gesamtsystem betrachtet werden muss, ob das aus dem Ruder läuft. Deswegen betrachtet jeder einzelne Sender natürlich jetzt auch pflichtgemäß alle anderen Kollegensender, alle Mitbewerber innerhalb des Systems, ob die vielleicht was falsch machen, um denen in die Speichen zu greifen und die auszubalancieren. Das ist wirklich von heute auf morgen eine völlig neue Rundfunkwelt, die wir hier sehen.
Wir begnügen uns an dieser Stelle mit dem Ausblick auf die völlig neue Welt und danken dir für die Perspektive, die den Rechtsstaat weiter begleiten wird. Man muss den Gang der Beweisaufnahme abwarten. Vielen Dank, Carlos Gebauer.
Ich danke dir, Thomas.
Ich begrüße Professor Dr. Dietrich Mooswijk, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität in Freiburg bis zu seiner Emeritierung. Er begleitet jetzt teilweise aktiv Prozesse, in denen es um verfassungs- und staatsrechtliche Aspekte geht. Wir besprechen eine Sache, die eigentlich ein alltäglicher Dutzendfall geworden ist. Ein Teilnehmer an einer Social-Media-Plattform, in diesem Fall LinkedIn, ist gesperrt worden, und zwar wegen impfkritischer Äußerungen. 3 Stück sind das wohl gewesen. Diese Äußerungen wurden gelöscht und er hat das auf dem Zivilrechtsweg angefochten. In erster Instanz ist die Löschung nicht aufgehoben worden, wohl aber der Ausschluss aus dem Netzwerk. Beide Parteien sind in die Berufung gegangen. Das Kammergericht hat zuletzt entschieden. Herr Mooswijk, wie ging das aus?
Ja, das Kammergericht, das ist ja das höchste Berliner Zivilgericht, in anderen Ländern heißt sowas Oberlandesgericht, das hat die Klage des LinkedIn-Nutzers vollständig abgewiesen. Der Kläger hatte ja verlangt, dass 3 Beiträge, die er gepostet hatte auf dieser Plattform und die gelöscht worden waren von LinkedIn, wiederhergestellt werden. Der Grund für die Löschung wurde von der Plattform angegeben als falscher Inhalt. Und auf Nachfrage, was denn daran falsch sei, es waren einfach Meinungsäußerungen bzw. Wiedergabe wissenschaftlicher Stellungnahmen zur Wirkung der Corona-Impfung und zu ihren Nebenwirkungen. Als Antwort darauf kam dann einfach, die seien deshalb falsch, weil sie den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, widersprechen. Die Plattform LinkedIn ist also überhaupt nicht auf den Inhalt der geposteten Beiträge eingegangen, hat nichts dazu gesagt, dass die in irgendeiner Weise falsche oder irreführende Ausführungen enthielten, sondern diese Behauptung, das Ganze sei falsch und irreführend, wurde allein darauf gestützt, die WHO hat etwas anderes gesagt und deshalb darf es nicht auf der Plattform veröffentlicht werden. Also hier wurde eine hoheitliche Instanz, die WHO ist ja eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, also eine hoheitlich handelnde Organisation auf internationaler Ebene. Dieser Organisation wurde hier die Kompetenz eingeräumt, hoheitlich zu entscheiden, was wahr und was unwahr, was falsch und was richtig ist. Und das ist etwas, womit der betroffene Nutzer dieser Online-Plattform sich nicht abfinden wollte. Er hatte das so gelernt, wie wir alle das gelernt haben, dass es zur Meinungsfreiheit gehört, doch auch Ansichten zu vertreten, die der Regierung nicht gefallen oder auch die einer von den Staaten gebildeten internationalen Organisation nicht gefallen. Und mit dieser Klage ist der Beschwerdeführer nun gescheitert vor den Zivilgerichten, in zweiter Instanz vor dem Kammergericht in Berlin. Und dieses Urteil, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, das war für mich wie ein Schock, weil dieses Gericht mit dem, was im Grundgesetz und auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union als Meinungsfreiheit garantiert ist, offenbar überhaupt nichts anfangen kann. Dieses Gericht fand es vollkommen in Ordnung, dass diese Internetplattform sagt, ein Beitrag muss gelöscht werden, wenn er dem widerspricht, was entweder die WHO oder eine nationale Gesundheitsbehörde als sogenannte Leitlinie festgelegt hat, also auch was der Meinung des Robert-Koch-Instituts in Deutschland oder des Bundesgesundheitsministeriums widerspricht, kann nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform LinkedIn gelöscht werden. Und das Kammergericht Berlin hat gesagt, das sei in Ordnung so. Und als Konsequenz dieses Urteils hat der Kläger sich jetzt entschlossen, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Ich bin sein Prozessvertreter und habe die Verfassungsbeschwerde in der vergangenen Woche eingelegt.
Ich darf Ihre Darstellung in einer speziellen Hinsicht ergänzen. Die gelöschten Beiträge bezogen sich in einem Fall auf einen offenen Brief der Vereinigung kritischer Richter und Staatsanwälte. Und ich will hier keinen falschen Eindruck erwecken. Ich gehöre dieser Vereinigung an. Ich kenne deren Verlautbarung. Sie sind fachlicher, wissenschaftlicher und rechtspolitischer Art. Und wir haben uns damals gegen die beabsichtigte Impfpflicht, die im Deutschen Bundestag im April 2022 zur Diskussion stand, ausgesprochen. In der Tat, das darf man mal so sagen, das ist aus meiner Sicht auch so, ein Verbot der Bezugnahme darauf ist in einem Maße verfassungswidrig, dass ich mir bis dahin nicht habe vorstellen können. Wenn wir jetzt Ihre fortgeschrittene Fachkompetenz am Mikrofon haben, dann muss ich nach etwas fragen, was wir hier im Rechtsstaatsformat schon angesprochen haben. Haben eigentlich die internationalen Richtlinien des Digital Services Act, übersetzt in das Digitale Dienstegesetz, diese verfassungsrechtlichen Grundsätze inzwischen fundamental geändert, ohne dass wir das vielleicht bisher bemerkt haben? Oder darf man das umgekehrt verstehen? Das Digitale Dienstegesetz müsste sich in seiner Auslegung an diese grundgesetzlich verbürgte Meinungsfreiheit halten.
Ja, es ist natürlich so, dass eine Verordnung der Europäischen Union, also dieser Digital Services Act, ist eine Rechtsverordnung und die steht im Rang unter der Verfassung. Das Grundgesetz findet auf Verordnungen und andere Rechtsakte der EU keine Anwendung. Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und Deutschland kann nicht sozusagen einseitig Verfassungsnormen erlassen, anhand derer dann EU-Recht zu messen ist. Aber in der EU gilt ja die Grundrechtecharta und auch die Grundrechtecharta garantiert die Meinungsfreiheit. Die Grundrechtecharta ist Teil dessen, was man die Verfassung der EU nennen könnte, neben den beiden Verträgen, dem EU-Vertrag und dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU, gehört die Grundrechtecharta zur Verfassung der Europäischen Union. Und die Meinungsfreiheit, die dort garantiert ist, hat selbstverständlich Vorrang vor Richtlinien und Verordnungen der EU. Deshalb ist der DSA am Maßstab der Meinungsfreiheit zu messen. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich jetzt, kann eine Online-Plattform wie LinkedIn sich für allgemeine Geschäftsbedingungen, die es erlaubt, Beiträge zu löschen, die nicht mit den Richtlinien der WHO oder einer nationalen Gesundheitsbehörde übereinstimmen, kann sie sich dafür auf den DSA berufen oder widerspricht eine solche Regelung dem DSA? Und wenn man versucht, darauf eine Antwort zu geben, dann ist es so, dass der DSA den Online-Plattformen erlaubt, in ihren Geschäftsbedingungen festzulegen, bestimmte Beschränkungen in Bezug auf das, was die Nutzer dort machen dürfen auf dieser Plattform. Und das andere ist, dass dann der Artikel 14 Absatz 4 DSA sagt, dass die Anbieter dieser Online-Plattformen bei der Anwendung und Durchsetzung solcher Beschränkungen, die sie in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen erlassen, objektiv und verhältnismäßig vorgehen müssen und dabei die Rechte und berechtigten Interessen aller Beteiligten sowie die Grundrechte der Nutzer, die in der Charta verankert sind, etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, beachten müssen. Also berücksichtigen müssen, steht da. Das ist nicht ganz so viel wie beachten. Also die Berücksichtigung der Meinungsfreiheit ist vorgeschrieben durch den DSA. Und wenn man diese Vorschrift über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der DSA enthält, im Lichte der Grundrechtecharta auslegt, dann kann man sagen, das, was der DSA insoweit vorgibt, ist mit der Grundrechtecharta vereinbar. Die Anwender dieses Artikels 14 über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also die Plattformbetreiber und die nationalen Gerichte, die dann darüber entscheiden, ob solche AGB-Klauseln wirksam sind, die haben aufgrund dieser Regelung die Möglichkeit, die Meinungsfreiheit so zu berücksichtigen, wie die Verfassung, also in diesem Fall der Artikel 11 der Grundrechtecharta, das vorschreibt. Der DSA macht nicht von sich aus die Ausübung der Meinungsfreiheit hier unmöglich, sondern er lässt eine meinungsfreiheitskonforme Anwendung der Bestimmungen des DSA durchaus zu. Die Frage ist also, was machen die Gerichte dann daraus?
Das wäre vernünftig.
Genau, und das hat das Kammergericht Berlin eben nicht gemacht. Die haben zwar gesehen, dass da drin steht, die Meinungsfreiheit muss berücksichtigt werden, aber dann haben sie gesagt, na ja, diese Plattform LinkedIn kann sich ihrerseits auch auf die Meinungsfreiheit berufen und Kraft ihrer Meinungsfreiheit dann sagen, nee, also Meinungen, die mit der Auffassung der WHO oder eines nationalen Gesundheitsministeriums nicht übereinstimmen, die tolerieren wir nicht auf der Plattform. Das ist jetzt eine grobe Verkennung dessen, was die Meinungsfreiheit verlangt. Denn diese Befugnis, die die Online-Plattformen hier haben nach dem DSA, das Nutzerverhalten zu regulieren, einzuschränken, das soll dazu dienen, dass auf der Plattform die Nutzer sich nicht mit Beschimpfungen und Verleumdungen bekriegen. Es soll ein gesitteter Umgangston durchgesetzt werden. Es soll natürlich auch die Möglichkeit und sogar die Pflicht der Betreiber von Online-Plattformen gegeben sein, rechtswidrige Inhalte zu löschen. Das ist ja durchaus meinungsfreiheitskonform im Prinzip. Aber diese Möglichkeit, in den AGB Nutzungseinschränkungen zu regeln, soll nicht dazu dienen, bestimmte Meinungsinhalte, die politisch unerwünscht sind, aus dem Internet zu verbannen. Das ist ein vollkommen falsches Verständnis dieser Vorschrift, ein meiner Meinung nach falsches Verständnis des DSA, jedenfalls wenn man den DSA im Lichte der Meinungsfreiheit auslegt.
Herr Moswig, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Das ist so überzeugend, dass ich dieser Verfassungsbeschwerde nur beitreten kann, wie sie tatsächlich entschieden wird, vom real existierenden Senat oder einer Kammer aus einem der beiden Senate.
Ja, es wird der erste Senat sein und man muss dazu sagen, der erste Senat war bis jetzt in seiner Rechtsprechung fast durchgehend sehr meinungsfreiheitsfreundlich und ich wünsche und hoffe natürlich, dass hier bei diesem Fall, wo zum ersten Mal die Drittwirkung der Meinungsfreiheit gegenüber Online-Plattformen vor das Bundesverfassungsgericht kommt, der Senat seinem für die Meinungsfreiheit guten Namen Ehre macht und die Meinungsfreiheit hier durchsetzt.
Wir danken Ihnen für Ihre klare Stellungnahme und die Zeit, die Sie dafür aufgewendet haben.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Wir sind am Ende der Interviews und am Ende steht das Bundesverfassungsgericht. Ulrich Fischer kommentiert ein besonderes Ereignis und eine besondere Richterin dort.
Eine Lichtgestalt des Verfassungsrechts, Professor Dr. Susanne Bär. Es ist selten, dass in dieser Sendereihe des Kontrafunks aus der Bibel zitiert wird, doch heute nutze ich diese zur Einleitung meines Kommentars. Bei Hiob 13,5 heißt es, wollte Gott, ihr schwieget, so würdet ihr weise. Ein alter Römer hatte Ähnliches formuliert mit der Sentenz si tacuesses philosophus manisses. Wenn wir nur das Wort Philosophus durch das Wort Judex ersetzen, kommen wir der Sache näher, denn es geht im Folgenden um eine Lichtgestalt nicht nur des deutschen Verfassungsrechts, das ja für sich in Anspruch nimmt, Weltgeltung zu haben, sondern weit darüber hinaus. Professor Dr. Susanne Beer und ihre Rolle als Richterin am Bundesverfassungsgericht von 2011 bis 2023. Wenige werden von ihr je gehört haben, doch ihr rechtspolitisches Wirken hat tiefe und, wie heißt es so schön, wenig hilfreiche Spuren in der deutschen Verfassungswirklichkeit hinterlassen. Dabei hätte es bewenden können, wenn sie kürzlich nicht mit einem Buch an die Öffentlichkeit getreten wäre, das den wenig originellen, aber dafür umso präpotenteren Titel trägt: Rote Linien, wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt. Und nicht mehr oder weniger zum Inhalt hat, dem staunenden Publikum zu erklären, was es eigentlich mit dem Bundesverfassungsgericht auf sich habe. Hätte sie geschwiegen, wüssten wir allerdings nicht, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich in ihrer Amtszeit alles so getrieben hat. Und so erweisen sich die roten Linien dann glücklicherweise doch als Selbstdekouvrierung eines unterkomplexen Verfassungsverständnisses einer Gender-Aktivistin, die uns hilft, die beklagenswerte aktuelle Misere des Bundesverfassungsgerichts in der rechtsstaatlichen Landschaft näher zu beleuchten und teilweise auch zu erklären. Ich habe immer der Redeweise misstraut, das Bundesverfassungsgericht habe dies oder jenes entschieden. Denn weder das Gebäude im Schlossbezirk in Karlsruhe entscheidet irgendetwas, noch irgendeine anonyme Versammlung von Rechtsgelehrten oder Rechtsautomaten. Es sind im politischen Meinungskampf stehende Menschen, die entscheiden, und sie haben nicht nur Namen, sondern auch eine Biografie, ein Herkommen, Meinungen und Überzeugungen. Die gerade genannte Redeweise hat, so hoffe ich jedenfalls, mittlerweile durch die Vorgänge und Umstände der zunächst gescheiterten und dann kürzlich doch vollzogenen Neuwahl von 3 Bundesverfassungsrichtern viel von seiner Unschuld verloren. Die Zeit der parteipolitischen Hinterzimmerkungeleien scheint vorbei zu sein, in der hinter dem Rücken der Öffentlichkeit und damit ohne jede Möglichkeit der Kenntnisnahme und Diskussion sogenannte Rechtswissenschaftler zum Bundesverfassungsgericht durchgewunken wurden, allein nach dem Motto, der parteipolitische Proporz muss stimmen. Hätte diese aktuelle Debatte bereits 2011 stattgefunden, aber es fand keine Debatte statt, wäre, so meine Wette, Frau Professor Dr. Susanne Beer nicht an das Bundesverfassungsgericht entsandt worden. Wie kam sie überhaupt dahin? 2010 würfelten sie die ehemalige Justizministerin Tsipras, SPD, und die ehemalige Verbraucherschutzministerin Künast, Grüne, also 2 abgehalfterte Politiker der Schröder-Regierung, ohne dass irgendetwas jemals von ihr als verfassungsrechtlich relevant aufgefallen wäre, die an der Humboldt-Universität Genderwissenschaften betreibende Juristin auf dem sogenannten grünen Ticket für eines der höchsten Staatsämter aus. Der strategische Ansatz offensichtlich, die Fortführung von Rot-Grün in Karlsruhe. Die Taz berichtete damals, Zitat Anfang, für die Heinrich-Böll-Stiftung wirkt sie schon seit längerem als Vertrauensdozentin. Privat ist sie mit einer Ärztin verpartnert und wäre wohl die erste offen homosexuell lebende Verfassungsrichterin. Zitat Ende. Udo Di Fabio meinte in der FAZ, sie sei anders als alle Richter vor ihr. Zitat Anfang, rechtliche Geschlechterstudien, Rechtssoziologie und Antidiskriminierungsrecht sind ihre Spezialgebiete, die viele Juristenkollegen schaudern lassen, Zitat Ende, und fragte, wird die Kandidatin der Grünen ihren Senat, das war der 2., ein bisschen aufmischen, Zitat Ende. Ob sie aufgemischt hat, weiß ich nicht, Dass sie aber relativ still und leise im Schulterschluss mit der damals gleichzeitig neu gewählten Verfassungsrichterin Britz, die anders als sie selbst im ersten Senat landete, fleißig und erfolgreich daran mitgearbeitet hat, das Ansehen und das Vertrauen der Bevölkerung in das Bundesverfassungsgericht erodieren zu lassen, insbesondere seitdem der jetzige Präsident Habart in Karlsruhe seine Rendite für langjährige Merkel-Unterstützung einfahren konnte, steht für mich fest. Dass nun eine solche Person das bisher fast in Stein gemeißelte Dogma aufbricht, dass ausgeschiedene Verfassungsrichter sich hinsichtlich ihrer Amtszeit in öffentlicher Zurückhaltung üben sollten und behauptet, ihre roten Linien sollten das Vertrauen der Bevölkerung in die heruntergewirtschaftete Institution wiederherstellen, kommt mir wie ein Treppenwitz der Geschichte vor. Ich kann und will hier im Einzelnen Bärs Buch nicht rezensieren, schon deshalb nicht, um nicht unfreiwillig zu seiner Verbreitung beizutragen. Ich beschränke mich pars pro toto auf die Analyse des Buchtitels, eine aus meiner Sicht völlig verfehlte, ja verfassungswidrige Metapher von den roten Linien. Die Autorin meint nämlich, mit ihrem Titel ausdrücken zu können, dass es Aufgabe eines Verfassungsgerichtes sei, das Spielfeld zu beschreiben und es zu begrenzen, auf dem sich Gesellschaft und ihre demokratisch gewählten Organe bewegen dürfen. Linien fallen aber nicht vom Himmel, sondern sie werden gesetzt, auf dem Fußballfeld durch das Regelwerk der FIFA. Aufgabe des dort beschriebenen Schiedsrichters ist es dann, darauf zu achten, und alleine kann er es nicht, denn er braucht dazu noch zwei Linienrichter, dass das Spielfeld eingehalten wird. Um das Bild ins Staatliche zu ziehen, der Gesetzgeber zieht die Linien, ob rot oder weiß, und die Judikative ist dazu aufgerufen, in der konkreten Anwendung zu überprüfen, ob die Linien eingehalten worden sind oder nicht, ob es zum Pfiff kommt oder nicht. Damit hat ein Bundesverfassungsgericht genug zu tun. Als Linienzieher ist es nicht nur überfordert, sondern auch nicht legitimiert. Wer diesen Unterschied nicht kennt oder kannte, war und ist nicht geeignet, eine rote Robe in Karlsruhe zu tragen.
Das war der Kommentar von Ulrich Fischer und das war die Sendung Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Die Idee des Rechtsstaats ist in Gefahr, aufgeben tun wir sie nicht. Der Rechtsstaat wird sie fortführen, durch diese Sendung führte Thomas Michael Seibert.